So, wir haben den 4. August 2021 und ich begrüße euch alle recht herzlich zu einer neuen Folge Major Talk. Seht es mir nach, wenn ich manchmal noch ein bisschen aufgeregt vielleicht heute daherkomme, denn ich habe mir 3,5 Stunden Tischtennis-Halbfinale Japan-Deutschland angeguckt und überlege mir jetzt, Dmitri Ovtcharov auf meine linke Wade tätowieren zu lassen, weil es so unfassbar spannend war. Das soll aber nicht bedeuten, dass die Themen, die wir heute hier in unserer neuen Folge haben, nicht weniger spannend wären, denn In der NFL sowie NBA passiert einiges. Auch wenn die Saison zu Ende ist, die USA schläft nie, die NBA schläft nie. Es sind unfassbar viele Trades, die wir heute besprechen wollen. Mit wem bespreche ich sie? Das wisst ihr alle. Ferdinand von Stolzmann, ich grüße dich.
Moin, ich grüße dich. Ich konnte das Halbfinale leider nicht so verfolgen wie du anscheinend, also mit Herzblut und 180er Puls, aber ich habe es natürlich auch mitbekommen. Und finde die Leistung super und freue mich trotzdem, mit dir über amerikanischen Sport austauschen zu können.
So sieht's aus. Olympia natürlich schwebt in diesen Tagen über allem. Das heißt aber nicht, dass wir den Fokus verlieren würden. Denn Ferdi, so wie ich dich kenne, hast du in der NFL mal wieder einiges parat, denn dort bewegt sich vieles. Das Karussell der Spieler und der Mannschaften ist weiter am Drehen. Sie bereiten sich darauf vor, auf die neue Saison, heißer denn je. Und von dir kommen jetzt die ganzen Termine, die alle Leute so dringend erwarten.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt wann dann Informationen in der NFL bereit haben oder parat haben, denn es ist endlich wieder soweit, die Jungs, sie stehen auf dem Feld und sie üben fleißig für den Saisonstart, der gar nicht mal so weit weg ist. Los geht's, nämlich schon an diesem Donnerstag mit so einem inoffiziellen Preseason-Game, dem Hall of Fame-Game. Da komme ich aber gleich zu, ich fange erstmal ganz vorne an und zwar mit den Steelers und den Cowboys, die beide als erstes wieder das Training aufgenommen haben und zwar am 22. Juli. Beide, das ist jetzt der Grund, wieso sie als erstes ran durften, bestreiten das sogenannte Hall of Fame Game, dass die Hall of Fame Eintrittlinge, sage ich jetzt einfach mal, von dieser Offseason ehrt und widmet und da soll einfach guter Football geliefert werden. Viele nutzen dieses Spiel aber klar als Preseason-Test. Es wird sehr viel rumrotiert in den Aufstellungen, da können wir uns sicher sein. Für unser Glück können wir das Ganze hier in Deutschland im Fern begutachten. Ihr kennt den Streamingdienst, der das macht. Und ich glaube, den Namen müssen wir gar nicht mehr nennen. Nach diesen beiden Traditionsfranchises, den Steelers und den Cowboys, da waren die Buccaneers als Titelverteidiger als nächstes wieder am Start. Und zwar am 25. Juli. Tom Brady hatte ja gerade eben erst Geburtstag, hat erstmal einen Tag frei bekommen, um das ausgiebig zu feiern. Wahrscheinlich nicht mit dem Alkoholkonsum wie bei der Bootsparade beim Super Bowl-Sieg, hoffe ich zumindest mal. Ansonsten könnte der Trainings-Comeback noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber die sind auch seit dem 25. Juli wieder dabei und sie haben das Anrecht, wieder früher zu starten als die anderen, weil sie eben der Titelverteidiger sind. Und der ganze Rest, der durfte dann 2 Tage später ran, am 27. Juli. Und das ist ganz interessant dieses Jahr, denn erstmals überhaupt gibt es so einen offiziellen, einheitlichen Start der Preseason, des Training Camps, in dem sich die Teams jetzt gerade befinden. Das hat man jetzt eingeführt, um die Chancengleichheit wieder besser zu gestalten, zu erhöhen. Wenn alle gleichzeitig starten, dann haben sie ja eben auch dieselbe Zeit zu trainieren. Und die Zeit davor können sie nutzen, um die Verträge noch mit den Superstars zu klären, denn da war auch wieder was los in den letzten Wochen. Ich sag nur, Fred Warner hat einen neuen Vertrag bekommen, der aber nicht so wichtig für uns, sondern vielmehr Aaron Rodgers. Da werden wir gleich drüber sprechen. Die Packers haben da, glaube ich, jeden Tag genossen und genutzt, den sie mit ihrem Superstar beschäftigt hat. Wir kommen jetzt aber auf dieses Training Camp zu sprechen, wo schon einiges passiert ist und leider gehört auch zum Training dazu, dass sich Leute verletzen. Und die Indianapolis Colts, ein Team, was ich sehr, sehr weit oben eingestuft habe tatsächlich, bevor jetzt das ganze Schlamassel losging, die haben es jetzt richtig abbekommen. Also zuerst war Head Coach Frank Reich im Corona-Protokoll, war lange raus, dann kurz bevor er zurückkam, 1-2 Tage davor, verletzt sich der neue Quarterback Carson Wentz am Fuß. Er wird jetzt operiert werden oder er wurde operiert. Die Zeit, die er draußen ist, die ist noch nicht ganz klar. Man geht von 5 bis 12 Wochen aus, was natürlich ein unfassbar breites Fenster ist, ne? Von 1 bis 3 Monate, das ist saisonentscheidend. Und wäre das Ganze nicht schlimm genug, fehlt auch der beste O-Liner der Liga vielleicht. Quentin Nelson, der Guard bei den Colts. Auch der hat eine Fußverletzung, so ziemlich dieselbe wie Wentz. Bei ihm ist es aber schon angeboren und nicht durch eine vorherige Verletzung entstanden. Auch er 5 bis 12 Wochen raus. Unfassbar bitter für die Colts. Sie müssen auf der Quarterback-Position eigentlich auf jeden Fall nachlegen. Und da ist meine Frage, Bjarne, fällt dir da ein Junge ein, wie zum Beispiel Nick Foles, wo du sagen könntest, das würde doch passen?
du sprichst ihn ja gerade schon an, ne? Ob das vielleicht am Ende passt. Also erstmal am Anfang vielleicht gesagt, Carson Wentz, unfassbar bitter, ne? Für ihn auch. Also ich meine, da sollte jetzt ja auch mal wieder seine Saison werden, dass er da richtig reinkommt. Und du hast es eben schon gesagt, 5 bis 12 Wochen ist natürlich ein ganz breites Spektrum. Also 3 Monate, wenn er das am Ende wirklich raussehen sollte, dann werden wir ihn, glaube ich, fast in dieser Saison gar nicht mehr sehen, beziehungsweise maximal wirklich im Ende Dezember, Anfang Januar. Und das ist die Saison so gut wie um. Von daher ganz, ganz bitteres Ding für ihn. Du sprichst Nick Foles gerade an. Wie gesagt, sie müssen was tun. Also im Endeffekt ist das jetzt ganz wichtig für die Colts, so schnell wie möglich auch. Wie gesagt, du hast es schon angesprochen, das Training hat angefangen, die Training-Camps haben angefangen und du spielst dich natürlich einspielen. Die Saison dauert nicht mehr lange, ich glaube im September geht sie los. Dementsprechend wäre es super, wenn sie so jemanden jetzt bekommen könnten, und um einfach einen gewissen Rhythmus reinzubekommen und die Trainingsqualität hochzuhalten und für den Fall, dass Wentz am Ende doch 2-3 Monate ausfallen sollte, sofort jemanden parat haben, der zumindest auf dem Niveau spielen kann.
Interessant bei Nick Foles ist, dass er ja auch mit Frank Reich bei den Eagles gespielt hat, und zwar in der Super Bowl-Saison, wo er für Carson Wentz übernommen hat. Und dann wurde er zum Saint Nick, zum Super Bowl-MVP. Unfassbare Geschichte. Ich glaube, wir haben sie alle noch vor Augen, wie das Spiel ablief. Es war ein absolutes Highlight, einer der besten Super Bowls der vergangenen Jahre. Wenn ihr mich fragt, Nick Foles hat sich zu diesen Gerüchten auch schon geäußert und meinte, momentan bin ich hier in Chicago. Allerdings ist er da ja nur der dritte Quarterback hinter Andy Dalton, der starten soll, und hinter dem Rookie Justin Fields. Heißt, er hätte Zeit. Er hätte Zeit und wäre wahrscheinlich relativ leicht zu traden als dritter Quarterback. Der Wert kann gar nicht so hoch sein. Die letzten Jahre, die waren durchwachsen. Und er hat gesagt, ich möchte in eine Umgebung, die mir bekannt ist. Und Frank Reich und sein System werden ihn auf jeden Fall bekannt sein, auch Carson Wentz, mit dem er sich dann den Quarterback-Raum teilen wird. Das ist eine Situation, die Nick Foles Profil eigentlich gerecht wird. Aber die Colts sind nicht die einzige Mannschaft, die Probleme haben. Es sind auch die Cowboys betroffen, das Team, was früher starten durfte. Das Team, was jetzt am Donnerstag oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dran ist im Hall of Fame Game. Denn die hatten ja letztes Jahr schon großes Verletzungspech mit Dak Prescott natürlich als Quarterback, der früh raus musste. In der 4. Woche war es, glaube ich, mit dieser schlimmen Beinverletzung. Er hat jetzt den Mega-Vertrag bekommen und alle hoffen, dass er jetzt der Heilsbringer ist und dieses Team wieder in die Playoffs führen kann. Das ist auch der Plan weiterhin in Dallas. Allerdings müssen sie jetzt erstmal wieder auf Dak Prescott verzichten, denn der hat jetzt eine leichte Schulterverletzung an seiner Wurfschulter. Heißt auch das unfassbar bitter. Er kann gar nichts machen momentan, was mit Football zu tun hat. Und es ist jetzt schon sicher, er wird dieses Spiel am Donnerstag verpassen. Man möchte laut Mike McCarthy, dem Headcoach, nichts überstürzen, es ruhig angehen lassen, damit er in der Preseason noch zum Einsatz kommt, ein bisschen im Spiel ist, Spielpraxis sammeln kann, bevor es dann ja im Eröffnungsspiel der Saison gegen die Tampa Bay Buccaneers und diese Monster-Defense aus dem Super Bowl der vergangenen Saison rangeht. Und Bjarne, wahrscheinlich die Cowboys ein Team, man mag sie oder man hasst sie, da gibt es eigentlich nur eine Meinung. Aber Dak Prescott, dem hätte man jetzt eigentlich ein recht reibungsloses Comeback doch gegönnt.
Hundertprozentig. Ähnlich so ein bisschen wie bei Carson Wentz auch und bei Dak Prescott. Du hast es angesprochen, auch dort lange verletzt gewesen, jetzt trotzdem mit so einem Mega-Vertrag auch einfach irgendwie Vertrauen geschenkt bekommen von den Cowboys, dass man gesagt hat, okay, ey, wir trauen dir trotzdem zu, dass du die nächsten Jahre dieser Mann hier sein kannst, das Gesicht dieser Franchise. Gut, hört sich jetzt noch nicht allzu wild an, kann ich nicht ganz einschätzen, wie lange er wirklich mit dieser Schulterverletzung raus ist. Wünsche ihm einfach, dass er bis zum Start fit wird. Du hast es eben schon angesprochen, gegen wen es dann geht. Und dass er die Erwartungen, die auf ihn schüren und die er auch erfüllen kann, dass er das einfach drauf hat, dass er es zeigt, okay, ey Leute, ganz ehrlich, mit mir ist weiter zu rechnen und mein Körper hat die NFL drin. Ich glaube, das ist für den Menschen fast schon am wichtigsten zu zeigen, ey, mein Körper ist noch nicht verbraucht, ich habe es weiter drauf. Und das wünsche ich ihm, auch wenn der Start holprig ist.
Holprig, aber wahrscheinlich eine gute Geschichte für die Serie Hard Knocks, denn da sind dieses Jahr die Dallas Cowboys vertreten. Ich liebe diese Serie. Ich weiß nicht, Bjarne, ob du sie kennst, diese amerikanische Serie im Fernsehen, die es hier manchmal auf Run gibt, glaube ich, wo ein Team die Preseason lang begleitet wird. Man sieht die Coaches, wie wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, Spiele in der Preseason. Und dieser ganze Weg von so langsam wieder in die Gänge kommen bis hin zum Saisonstart. Wirklich sehr interessant. Ich gucke es jedes Jahr aufs Neue sehr gern. Und dieses Team behält man dann eigentlich das ganze Jahr im Blick. Bjarne, kennst du die Serie eigentlich?
Ich kenne sie, ich müsste aber lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre schon ein Seriensuchti, also ich wäre schon ein Junkie dahinter gewesen. Ich kenne sie aber, selbstverständlich.
Immerhin das. Dann wollen wir zum
Immerhin das.
Wollen wir zum zweiten großen Thema in der NFL kommen, und das ist eigentlich das eine große Thema der Offseason gewesen, und zwar, was macht Aaron Rodgers mit seinen Green Bay Packers? Das war jetzt echt ein wilder Sommer in Wisconsin, nicht nur, weil die Bucks sportlich abgeräumt haben, sondern weil Aaron Rodgers auch mal wieder sein Ego spielen lassen hat. Es war wirklich schwierig. Er war enttäuscht von dem Front Office der Packers, von GM Gutekunst ganz voran. Wieder wurde im Draft ein Defensivspieler gepickt und keiner für die Offense. Und wenn es mal einer aus der Offense war in den letzten 10 Jahren, naja, ihr kennt es, dann ist es der Backup-Quarterback Jordan Love. Und jetzt wollte er mal endlich gehört werden von der Organisation. Er wollte respektiert werden. Er hatte das Gefühl, ich bin so ein großartiger Spieler, womit er ja auch recht hat. Ihr müsst mal auf mich hören, wenn ich sage, ich brauche Verstärkung in der Offense. Das mit Adams allein und auch Jones, den man jetzt halten konnte, reicht noch nicht ganz, um wirklich dann in den Super Bowl einzuziehen. Denn die Packers haben ja die letzten beiden Jahre im NFC Championship Game verloren. Und das auf einmal eine sehr bittere Art und Weise gegen die 49ers. Wurdest du so abgefertigt, dass du das Gefühl hattest, du bist kein Team, das in die Playoffs gehörst. Und dann gegen die Bucks diese Fehlentscheidung von LeFleur am Ende, das Field Goal zu kicken und nicht den Touchdown in Angriff zu nehmen. Also das hat ihm nicht geschmeckt und das auch zu Recht, wie ich finde. Jetzt hat er endlich mal mit den Packers einen frischen Vertrag aushandeln können. Es gibt folgende Veränderungen. Er ist jetzt nur noch 2 Jahre und nicht mehr 3 Jahre an die Franchise gebunden. Und die Franchise, die Packers, die versprechen gleichzeitig, dass sie ihn mehr respektieren wollen und ihm ein Ohr schenken, wenn es um wichtige Entscheidungen geht bei der Personalplanung. Und Bjarne, das Interessante, glaubst du, dass die Packers das wirklich machen, dass sie Rodgers mit teilhaben lassen an Personalentscheidungen?
Naja, also ich glaube, ihnen ist zumindest bewusst, was passiert dann allerspätestens im nächsten Jahr, wenn es nicht der Fall sein sollte. Und zwar, dass es dann so weit heißt, so steht es ja auch in mehreren Berichten, dass gesagt wird, okay, man hat sich jetzt auf das geeinigt, was du eben schon angesprochen hast, und dass zumindest die Packers leicht zugestimmt haben sollen, Rodgers zu sagen, ja, wenn genau das nicht eintrifft, also wenn er nächstes Jahr immer noch so unzufrieden sein sollte, ja, dann lassen sie ihn auch wirklich gehen. Dann ist das Thema auch einfach mal durch. Und ich weiß nicht, diese ganze Soap, die begleiten wir beide jetzt ja auch schon seit gefühlt 2 Monaten. Und ich weiß noch, ungefähr, glaube ich, am 20. Juli hieß es ja, die beiden können sich nicht einigen. Es sieht immer noch danach aus, dass er sie verlassen würde. Ungefähr 6 Tage später heißt es, die beiden haben sich jetzt einigen können. Es kann ja nur der Zuschlag gewesen sein, dass die Packers wirklich sagen, okay, Aaron, du kriegst noch mehr Macht hier, du kannst noch mehr deine Meinung äußern und Mitspracherecht haben, was vielleicht auch neue Spieler, was Verträge angeht. Ich finde das immer schwierig, einem einzigen Spieler so viel Macht zu geben innerhalb eines Vereins, obwohl man sagen muss, wem sonst, wenn es nicht Aaron Rodgers ist. Dafür spielt und zockt er da einfach schon viel zu lange in Green Bay und hat so große Erfolge und auch Erfahrungen gesammelt. Trotzdem habe ich immer das große Ganze im Blick, wie schön ich es finde, dass ich ihn nächstes Jahr nochmal im Lambeau Field sehen kann und dass er da zockt, freue mich da drauf, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, kann das so förderlich für ein Team sein, wenn du das die ganze Zeit mitbekommst, dass der einfach nicht erscheint und dass der jetzt wahrscheinlich auch nur bleibt, weil er sagt, ja Leute, dann will ich aber auch mitbestimmen, wer hier am Ende aufläuft und das mitbestimmen und das mitbestimmen. Ferdi, ich weiß nicht, was du daran siehst, aber hätte ich das früher mitbekommen von einem Mitspieler von mir, glücklich wäre ich nicht gewesen. Ich hätte vielleicht nicht zwingend was gesagt, zumindest nicht, wenn Aaron Rodgers mein Mitspieler gewesen wäre, aber glücklich wäre ich nicht gewesen.
Es ist sicherlich schwierig, gerade in Green Bay. Fakt ist aber, dass die Leute, die die Verantwortung haben, das wirklich ernst meinen mit Rodgers. Und sie haben sofort Randall Cobb wieder verpflichtet. Ein neuer Wide Receiver heißt eine neue Waffe. Ein neuer Alter, wenn man so will. Denn Randall Cobb war schon sehr lange bei den Packers, hat mit Rodgers auch sehr lange zusammen gespielt. Auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Und Rodgers hat dann im Interview auf diesen Trade hin gesagt, er ist damit vollkommen zufrieden. Das ist eine gute Entscheidung, die getroffen wurde. Und er freut sich auf die kommende Zusammenarbeit mit seinem Kumpel Cobb. Und er hat auch gesagt, ganz interessant, wenn ich hier in Green Bay bin, dann bin ich zu 100% hier und nicht zu 10%, nur weil ich hier dieses Selbstvertrauen von der Franchise kriege und auch dieses Ohr, was sie mir leihen. Er macht es voll, er ist aber auch ein Egozentriker und das führt uns zu Xavier Howard, Star-Cornerback der Miami Dolphins, der jetzt auch sagt, Leute, ich werde hier nicht genug respektiert. Er hat auch recht, er hat die meisten Interceptions gefangen, ist nur der zweitbestverdienende Cornerback bei den Dolphins. Und das muss schon einiges heißen, er ist unzufrieden, hat den Trade gefordert. Wie das genau aussieht in Florida, das werden wir nächste Woche besprechen, aber jetzt von egozentrischen Spielern zu einem egozentrischen Podcast-Host, oder Bjarne? Wie sieht's aus?
Dann müsstest du ja noch weitermachen. Oder hast du noch jemanden eingeladen, von dem ich noch gar nichts weiß? Machen wir das am nächsten Woche zu dritt. Wäre auch ganz interessant, das mal mit einer anderen Perspektive zu vergleichen. Die wahrscheinlich beste, aber auch härteste Überleitung jemals in diesem Podcast. Danke ich dir sehr für. Wollen wir zum NBA kommen, denn das ist auch ein ganz, ganz hartes Tagesgeschäft. Und da werden vielleicht viele von euch sich jetzt denken, warte mal ganz kurz, ihr habt doch jetzt in der letzten Woche erst darüber gesprochen, dass die Saison zu Ende gegangen ist, dass die Bucks Champion wurden. Und was wollt ihr denn heute besprechen? Und da sage ich euch ganz, 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 ganz viel und ich habe schon richtig viel rausgestrichen. Denn es steht die neue Saison schon direkt vor der Tür. So ist das in den USA. Da geht eine zu Ende und die neue beginnt sofort. Deswegen starten wir einmal mit einer kleinen Terminübersicht für euch, damit ihr auch genau wisst, was passiert. Der NBA Draft, der war schon, da erzähle ich euch gleich vor allem aus deutscher Sicht, was mit Franz Wagner passiert ist. Die Free Agency, die beginnt ab dem 6. August, aber jetzt gerade schon seit 3 Tagen sind Gespräche am Laufen und Deals am Laufen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Später mehr dazu auch gleich. Die Summer League beginnt in ein paar Tagen, ist dann für eine Woche so ein kleines Vorbereitungsturnier für die Vereine und der Start der Saison ist auch nicht mehr allzu weit hin. 19. Oktober, klar, okay, sind noch ein bisschen 2 Monate, die werden aber relativ zügig vorübergehen, da bin ich mir ganz sicher. Und wollen wir auch endlich mal reinkommen in die aktuellen News, denn der NBA Draft, ich habe ihn eben schon angesprochen, war am 29. Juli und hat zumindest aus deutscher Sicht was Wunderbares uns beschert. Das wollen wir als zweites besprechen. Als erstes vielleicht als Überblick einmal, wer Number One Pick wurde. Es wurde Cade Cunningham, eigentlich relativ klar gewesen. Die Detroit Pistons haben sich ihn gesichert. Den Guard war wohl 1-2 Tage vorher auch schon, hat ESPN berichtet, okay, das wird sehr, sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Detroit sich den nicht nehmen lässt. Cunningham gilt als, ja, unfassbar kompletter Spieler, als Guard, der schon mit dem Mavs-Star Luka Doncic, der gerade unter anderem die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia rausgekegelt hat, verglichen wird. Der 19-jährige Cunningham hat im letzten Jahr in Oklahoma State, in dem er gespielt hat, ungefähr 20 Punkte im Schnitt rausgeholt, 6,2 Rebounds, 4 Assists, also auf jeden Fall Werte, mit denen er, glaube ich, in seiner Rookie-Season in der NBA auf jeden Fall zufrieden wäre. An 8. Stelle, und das ist das Schönste an dieser ganzen Geschichte, wurde Franz Wagner gedraftet, und zwar von den Orlando Magic. Ist damit der mit Detlef Schrempf zusammen, falls jemand von euch sich fragt, wer ist das, der hat von 1985 an für die Dallas Mavericks gespielt, viele Jahre so ein bisschen der Vorläufer, der erste richtige Deutsche in der NBA gewesen vor Big Dirk. Der wurde auch mal an 8. Stelle gedraftet damals, oder gedraftet. Dirk Nowitzki, für alle, die sich das vielleicht fragen, wurde 1998 an 9. Stelle von den Milwaukee Bucks, das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht, also ich wusste, dass er nicht sofort von den Dallas Mavericks geholt wurde, dass sie erst danach sofort getauscht haben, aber dass er von den Bucks getradet wurde, war mir auch noch nicht bewusst, an 9. Stelle, das heißt, Franz Wagner hat so einen neuen kleinen Rekord für sich drin. Und Ferdi, jetzt sage ich dir 2 Worte oder 2 Stichworte. Das ist einmal Wagner und das ist einmal Orlando Magic. Und dann müsstest du mir eigentlich entgegenschreien, dass das nichts Neues für dich ist. Warum ist das nichts Neues für dich?
Das ist nichts Neues für mich, Bjarne. Streich sofort entgegen, weil wir mit Mo Wagner ja schon seit einigen Jahren einen deutschen Wagner in der NBA haben, der ja erst bei den Lakers war. Dann wurde er doch ein bisschen rumgereicht über Washington. Die wilde Trade-Deadline, wo er dann in Orlando endete. Und daher kennen wir diese Kombination Wagner-Orlando. Ob das vielleicht einen Hintergrund hat, dass Mo gesagt hat, Jungs, ich kenne meinen Bruder, der weiß schon, was er auf dem Parkett macht, der würde sich für diese Franchise lohnen, weil die befinden sich ja sowieso im Rebuild-Modus, nachdem sie da auch an der Trade-Deadline, über die ich gerade schon gesprochen habe, alle 3 großen Namen, die sie hatten, abgegeben haben, unter anderem ja auch einen Pick dafür bekommen haben. Ich glaube, Vucevic war es, der hat den Pick geholt, der hat den Pick quasi im Gegenwert gebracht.
Ja.
Und mit diesem Pick Vucevic wurde dann Franz Wagner geholt, deswegen eine schöne runde Sache. Beide sind sozusagen mit dieser Trade-Deadline nach Orlando gegangen.
Wunderbare Geschichte. Also wie gesagt, im Endeffekt, der große Bruder Mo Wagner spielt und ist auch seit ungefähr 1,5 Stunden hier auch offiziell, auch nächstes Jahr weiter für die Orlando Magic, haben sich auf einen 2-Jahres-Vertrag mit ihm geeinigt. Er war ja jetzt gerade noch in Tokio unterwegs mit der deutschen Nationalmannschaft und wird mit seinem Bruder zusammenspielen. Also Ferdi, ich weiß, du hast einen Bruder, ich habe selber einen, wir beide, da zankt man sich vielleicht manchmal, versteht man sich nicht so gut, aber im Endeffekt mit dem Bruder zusammen, die auch irgendwie sportbegeistert sind, mal in der NBA zusammen zu zocken, in einem Team dann auch noch, wahnsinnige Geschichte, freuen wir uns unfassbar drauf und unfassbar für die beiden, für Franz und Mo, dass sie das geschafft haben, jetzt zusammen in der nächsten Saison bei den Orlando Magic die Liga unsicher zu machen. Mal gucken, was dann alles so für ein Niveau auch Orlando herstellen kann. Das ist eben schon angesprochen. Rebuild herrscht dort an Position 5, nämlich sie waren im Draft nämlich an Position 5 und 8 vertreten, halt durch diesen Trade mit Vukcevic, den du eben schon angedeutet hast, haben sie sich einen neuen Guard auch geholt, der mit Jalen Suggs, der neue Franchise-Star, so ein bisschen der Magic werden soll. Mal gucken, wie das am Ende funktioniert. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, uns das in der nächsten Saison anzuschauen. Auf was wir uns auch freuen, würde ich sagen, aber noch gar nicht so wirklich wissen einzuordnen, ist die zweite große Geschichte von heute. Und die heißt Russell Westbrook. Viel gesprochen über diesen Mann im letzten Jahr bei den Wizards mit Bradley Beal. Teilweise ein tödliches Duo für den Gegner und teilweise ein tödliches Duo für das eigene Team gebildet, da man nie so genau wissen konnte, okay, was liefert dieser Mann jetzt gerade mir? Und der wird ab der nächsten Saison nicht mehr in der Hauptstadt sein gutes Basketball zeigen, sondern in Los Angeles bei den Lakers, Ferdi. Westbrook bei den Lakers mit Davis und LeBron. Das hört sich für mich im ersten Moment irgendwie danach an, dass die Lakers so ein bisschen nach Brooklyn geguckt haben und sich dachten, ach, was die können, das können wir schon lange, da holen wir auch mal den dritten Star dazu. Was hältst du von dieser Idee?
An sich kann ich das nur begrüßen, weil dann ist das wieder Must-See-TV, diese Lakers, die absolut rocken werden, weil das ein Star-Lineup ist, was wir ja in Brooklyn schon gesehen haben. Ich hoffe nur, wir sehen es auch öfter tatsächlich gemeinsam auf dem Parkett, dass es nicht so verletzungsanfällig ist wie im letzten Jahr. Das ist ja vielleicht so ein generelles Problem an der vergangenen Saison gewesen, was sehr stark kritisiert wurde. Ich hoffe, die drei bleiben fit und wir sehen sie häufig auf dem Parkett, weil dann ist das absolut Weltklasse, was da geboten wird. Unfassbar bitter natürlich für die Gegner, die es damit aufnehmen müssen. Dasselbe trifft natürlich auch auf die Brooklyn Nets im Osten zu. Aber die Schwierigkeiten, die sie halt jetzt haben mit Russell Westbrook, LeBron James und Anthony Davis, das sind ja drei Spieler, die doch so ein bisschen Geld schlucken. Und da jetzt den restlichen Kader aufzufüllen mit Spielern, die auch in der Breite gut sind, ist ein gewagtes Projekt und ein sehr vielleicht dann zusammengewürfeltes Projekt dann hinten raus in der Mannschaft.
Vollkommen richtig, du sprichst es eben schon an. Also zu Westbrook vielleicht nochmal einmal die Stats vom letzten Jahr. 22 Punkte im Schnitt, 11 Assists, 11,5 Rebounds. Das heißt, ihr hört es schon, zum dritten Mal in seiner Karriere schafft er ein Triple-Double im Schnitt auf eine ganze Saison. Also wie gesagt, über 10 Punkte, über 10 Assists, über 10 Rebounds innerhalb eines Jahres. Wahnsinnsstatistiken, auch wenn es am Ende für die Wizards nicht ganz, ganz weit gereicht hat. Das ist natürlich nicht umsonst, dass dieser Transfer, das ist eben schon angedeutet, geht der rüber zu den Lakers, sondern im Gegenteil, dafür schicken sie Kyle Kuzma, Caldwell Pope und Montrezl Harrell in die Hauptstadt und erhalten sogar noch, die Wizards erhalten noch den 22. Pick der Lakers. Wirklich am Ende ganz, ganz viel, was die Lakers dafür abgeben für Russell Westbrook, um diesen Star in den eigenen Reihen zu haben. Auf der anderen Seite natürlich für Washington auch wichtig, Spieler zu bekommen, um Bradley Beal irgendwie weiterhin diese Idee dieser Franchise schmackhaft zu machen und zu sagen, hey, okay, wir geben zwar Russell ab, haben wir mit Montrezl Harrell und auch mit Kyle Kuzma zwei Spieler, die es zumindest schon mal bewiesen haben, in der NBA relativ gutes Niveau zocken zu können. Und vielleicht haben wir hier damit in der nächsten Zeit die Möglichkeit, zumindest Aaron Holiday kam auch noch von den Pacers, ein besserer Contender für die nächsten Jahre wieder zu werden. Es haben sich noch einige andere Dinge im Kader der Lakers verändert. Da wollen wir nochmal kurz drauf schauen. Denn allgemein könnte man irgendwie meinen, Ferdi, haben die Lakers sich gedacht, okay, wir haben Lust, dann nochmal so eine ganz alte Clique vom Draft 2003 zusammenzutrommeln. Das ist Dwight Howard. Haben sie sich wieder zurückgeholt. Kent Bazemore, Trevor Ariza und Wayne Ellington. Alle vier haben schon mal für die Lakers gespielt. Dwight Howard gerade erst vor anderthalb Jahren, als die Lakers in der Bubble 2020 mit LeBron die Meisterschaft geholt haben. Letztes Jahr da bei den Philadelphia 76ers neben Embiid gezockt. Kommt jetzt wieder zurück. Dafür wurden ungefähr Spieler wie zum Beispiel Alex Caruso abgegeben, einer der Publikumslieblinge in Kalifornien. Der geht Richtung Chicago Bulls, auf die wir nächste Woche schauen. Einige Dinge bei den Bulls auch passiert. Trotzdem, was alle diese Spieler zusammen haben, ist, dass sie ein sehr hohes Alter haben, Ferdi. Sind, glaube ich, am Ende Dwight Howard 35, Wayne Ellington 33, Kent Bazemore 32, Carmelo Anthony, der letzte Spieler, und damit, um das ganze Puzzle Lakers fertig zu machen, ein Spieler, den wir beide auch kennen sollten, er hat die 10 meisten Punkte aller Zeiten in der NBA verbucht, ist im gleichen Draft 2003 wie LeBron, an Position 3 hinter LeBron, gedraftet worden, mittlerweile 37 Jahre, hat die letzte Saison bei den meine Güte, jetzt habe ich schon hier so viele Statistiken auch bei den Trailblazers verbracht, meine Güte. 13 Punkte im Schnitt, ungefähr 24 Minuten auf dem Court gewesen, ist okay. Trotzdem, fast, also für mich ist das irgendwie noch nicht greifbar, um ehrlich zu sein, was die Lakers damit vorhaben, sich die, so einen hohen Altersschnitt in die Truppe zu holen. Kannst du da vielleicht Licht ins Dunkel bringen?
Glaube ich nicht tatsächlich. Also wie du schon sagst, für mich waren es jetzt auch vielleicht ein bisschen zu viele Zahlen. Bei mir dampft es schon, wie du siehst.
Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ich habe einmal den Ferdi Stolzmann gemacht.
Ja, jetzt hör mir aber auf. Heute habe ich wirklich noch keine wilde Statistik fallen lassen. Werde ich auch nicht. Und was ich damit anfangen kann, wirklich schwierig. Ich würde es halt schon damit begründen, wie gesagt, du hast ja jetzt sehr viel Gehalt in die drei investiert, die ganz Großen, die das Team und die Franchise jetzt prägen sollen. Und so viel bleibt da nicht mehr übrig. Natürlich so alte Veteranen, die wollen auch noch ihr Geld machen. Aber sie werden nicht so viel Zeit auf dem Parkett verbringen, denke ich, wie die ganz jungen Wilden. Die werden dann weniger verdienen. Und es ist halt wirklich dann dieses zusammengewürfelte Experiment, wo du hoffst, okay, wenn ich da jetzt Cola und Mentos habe und wenn ich die zusammenmixe, dann gibt es eine Explosion, eine Leistungsexplosion. Ob das wirklich so passiert, keine Ahnung. Keine Ahnung, echt schwierig. Bin ich gespannt, wie das am Ende aussieht bei den Lakers. Dann hat man ja den Kontrast mit doch jüngeren Mannschaften, wie zum Beispiel den Suns. Und da freue ich mich drauf, auf diesen Generationenvergleich, muss man ja schon fast sagen.
Dein Cola- und Mentos-Vergleich, der hat für mich zumindest mein Gehirn wieder zum Sprudeln gebracht, um zum Übersprudeln. Man muss allerdings dazu sagen, James und Anthony selbst, nicht nur durch den Draft damals verbindet, seit Highschool-Zeiten, unfassbare Freundschaft, vielleicht auch das einer der Hintergründe, dass man sagt, ey, dass James vielleicht auch darum gebeten hat zu sagen, ich möchte meinen alten Buddy jetzt auch nochmal hier dabei haben, der könnte wichtig werden, er hat im letzten Jahr die Dreier mit 40,9% so gut wie fast noch nie in seiner Karriere zuvor getroffen. Das heißt, der hat noch immer was drauf, ich habe noch immer was drauf und wir wollen es den jungen Hasen, wie du sie eben gesagt hast, oder jungen Hüpfern in der Liga nochmal zeigen, dass wir es mit diesem zusammengewürfelten, also wirklich zusammengewürfelten Haufen möglich haben. Andrew Drummond dagegen ist zu den Philadelphia 76ers dann gegangen, also hat einmal den umgekehrten Weg genommen und wird die Lakers verlassen. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit Westbrook, mit Davis, mit LeBron James. Da drückt die Tasche des Geldes und die ist so gut wie leer. Und damit zum allerletzten Bereich und zwar immer noch zu Dennis Schröder, denn der hat ja weiterhin keinen neuen Vertrag unterschrieben. Weder bei den Lakers noch bei irgendeinem anderen Franchise in der NBA. Ferdi, vielleicht da nochmal ganz kurz deine Einschätzung. Wird für Dennis jetzt brutal schwer werden, da noch in den Kader der Lakers reinzukommen, oder?
Erstens das und zweitens auf keinen Fall, denke ich, zu den Konditionen, die er unbedingt haben wollte, wieso er das erste Angebot abgelehnt hat.
Ja.
Für mich, wenn er tatsächlich dieses Mega-Gehalt haben möchte, dann muss er sich woanders versuchen, dann muss er woanders sein Glück suchen. Das wird aber auch nicht leicht, weil in dieser Free Agency dann doch einige richtig gute Point Guards mit dabei sind, die auch viel Geld verdienen wollen.
Sehr, sehr viel Geld verdienen. Für Dennis wird es wirklich schwierig werden. Wie gesagt, wir haben ja beide schon mal vor 2 Monaten, als es publik wurde, dass er ein Angebot, was viele angenommen hätten an seiner Stelle. Man muss aber auch sagen, wir waren bei den Verhandlungen nicht dabei, aber die Konditionen waren relativ vernünftig. Dazu spielt man bei den LA Lakers und so eine komplett schlechte Rolle hat er im letzten Jahr jetzt auch nicht gespielt. Nicht angenommen hat, haben wir schon mit dem Kopf geschüttelt. Wir sind jetzt sehr gespannt, wo die Reise mit ihm weiter hingehen wird. Dass er in der NBA bleibt, ist so gut wie sicher. Wer sich ihn aber noch leisten kann, besonders zu den Konditionen, die er haben möchte, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir halten auf jeden Fall die Augen offen. Kommen wir zu den letzten 2 Punkten für heute. Du hast eben schon gesagt, Monstervertrag. Und bei Monstervertrag, da klingeln natürlich meine Ohren und besonders die von Steph Curry. Denn der Junge hat im Alter von 33 nochmal einen Vertrag unterschrieben, 5 satte Jahre, also wird 38 sein, wenn das Thema durch ist. Und er verdient in diesen 5 Jahren satte $215 Millionen. So, du hast ja eben schon angesprochen, ich nenne heute viele Zahlen. Mir wird selber sehr schwindelig bei diesen Zahlen. $215 Millionen, Wahnsinn. Er wird schon jetzt, ist er der bestbezahlteste Spieler der NBA und er dürfte sehr wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang bleiben. Er ist gleichzeitig der erste Spieler, der gleich 2 Verträge über $200 Millionen in seiner Karriere abschließt. Das ist wirklich Wahnsinn. Am Ende muss man natürlich sagen, er ist, wie gesagt, schon 38 Jahre alt, wenn der Vertrag ausläuft. Deswegen ist es für mich unwahrscheinlich, dass er in dem Alter zumindest noch auf diesem zweifachen MVP-Niveau, auf dem er mal war und auch auf dem Niveau der letzten Saison zocken kann. Ich lasse mich gerne Besseres überzeugen. Mal schauen, ob das so was wird. Er hat im letzten Jahr einen Schnitt von 32 Punkten gescored. Persönlicher Bestwert, also unfassbar. Jetzt gerade noch drauf, auch wenn die Warriors schwierige Zeiten durchleben. Vielleicht da die einzige Frage nur an dich, Ferdi. 215 Millionen Dollar, davon, ich glaube, 60 allein im letzten Jahr, wo er schon 38 sein wird. Waren sie großzügig, die Warriors, oder?
Ja, denke ich schon. Also 215 Millionen mal eben so in dann doch schwierigen Zeiten wirtschaftlich gesehen, ist, denke ich, ein nettes Sümmchen. Ich finde es krass, ich wusste es selber nicht, dass es jetzt der zweite Vertrag ist, über 200 Millionen, wie du gerade sagst.
Ja.
Wenn der nicht ausgesorgt hat, dann wird es keiner mehr auf dieser Welt schaffen. Und
ja,
man muss aber auch Curry vielleicht dazu sagen, er hat es verdient. Und wenn man jetzt denkt, mit 38 Jahren wird er nicht mehr der Curry sein, der alles abschießt, gut, dann ist es so. Selbst wenn er ein bisschen schlechter ist, ist er immer noch sehr gut im Vergleich zum Liga-Durchschnitt. Und das darf man bei so einem großartigen Spieler nie vergessen.
Vollkommen richtig. Auf jeden Fall einer der prägenden Spieler des letzten Jahrzehnts. Hundertprozentig gehe ich komplett mit dir mit. Familie Curry wird dann wahrscheinlich auch als ein, zwei Abendessen nach dieser Verkündung mal gemacht haben im großen Stile. Können sie sich auf jeden Fall leisten, die Guten. Und haben eine zumindest etwas unbeschwertere Zukunft vor sich, als vielleicht wir beide, was den Geldbeutel angeht. Da wollen wir aber gar nicht drüber reden, sondern eher was dafür tun, damit der Geldbeutel ein bisschen voller wird, und zwar hier weiter drüber berichten. denn mit dem letzten Thema für heute schließen wir eine ganz schöne Geschichte, zumindest für einen der deutschen Spieler, ab. Denn während Dennis Schröder oder zum Beispiel auch Hartenstein oder Isaac Bonga noch kein neues Team für diese neue Saison haben, in der NBA hat Daniel Theis ein neues Zuhause gefunden. Er war ja Anfang des Jahres zu den Chicago Bulls getradet worden von den Boston Celtics, wo er wirklich viele gute Jahre in der NBA hinter sich hatte, und geht jetzt zu den Houston Rockets. Denn demnach soll er wohl einen 4-Jahres-Vertrag unterschreiben, um die 35 Millionen Dollar erhalten. Auch da muss sich ein Mann trotz fast 150 Millionen oder fast 170 Millionen Euro Differenz zu Steph Curry keine großen Gedanken drum machen, mal über seine nächsten Jahre. Und freuen wir uns, glaube ich, einfach zu ihm. Müssen wir gar nicht viel drüber sagen. Ich glaube, das warten wir erstmal ab, wie da so der Start bei ihm ist, Ferdi. Trotzdem schön, Daniel Theis weiter in der NBA zu sehen. Es war ja ein bisschen nicht ganz klar, wie da seine Zukunft zumindest in Chicago aussehen wird. Das ist jetzt geklärt. Aber bei den Rockets am Ende in die Starting Five sich reinspielen kann, warten wir einfach mal ab. Auch die haben sich verstärkt. Einige europäische Talente, vor allem ein paar Big Mans sind da zu nennen. Sengun, ein Türke, der da angekommen ist, muss ich auch erstmal beweisen. Wir schauen es uns an, und damit soll es das für heute in der NBA auch schon gewesen sein. Nächste Woche wollen wir weiter die Free Agency ein bisschen aufräumen. Alle Gerüchte um die Mavs, um DeMar DeRozan, Lonzo Ball, was passiert mit Chris Paul und Kawhi Leonard, die sind beide Free Agent geworden. Alles nächste Woche. Also pickepacke volle Sendung. Und zum Abschluss von heute, Ferdi, hast du, glaube ich, noch ein paar Infos aus der MLB für uns.
Ja, und leider sind es nur ein paar, weil eigentlich würde ich viel mehr berichten wollen, berichten können, aber die Zeit ist ja auch noch immer mein Gegner. Deswegen heute nur das eine Thema, und zwar Cleveland. Cleveland Indians heißen sie Stand jetzt noch, aber es stand schon vor der Saison eigentlich fest, dass dieser Name nicht weiter Bestand haben kann. Ich glaube, ihr kennt das ganze Thema um diese Namensgebungen bei Franchises. Cleveland Indians, da ist durchaus Cleveland Indianer übersetzen vielleicht, und leider haben sich auch da indigene Bevölkerungsgruppen rassistisch beleidigt gefühlt, und somit wollte die Franchise sich davon distanzieren und sagen, nee, wir stehen für Offenheit und somit wollen wir auch alle Fans ansprechen und niemanden mit unserer Existenz verärgern. Dasselbe Thema hatten wir schon vor 1,5 Jahren, war es jetzt bei den Washington Redskins, die mittlerweile das Washington Football Team heißen. Die sind immer noch auf der Suche nach einem neuen, guten Namen. Cleveland hat das Ganze ein bisschen schneller hinbekommen. Die lassen diesen Zwischenschritt aus mit Cleveland Baseball Club. Die gehen sofort über und nennen sich ab sofort, was heißt ab sofort, ab der Saison 2022, die Cleveland Guardians, heißt die Cleveland Wächter. Was man von dem Namen hält, keine Ahnung. Ich sehe da jetzt keinen Kontext zum Bereich oder zur Region Ohio, Cleveland, die ganze Ecke da, verstehe ich nicht ganz, aber gut, der Name ist neu, zumindest gibt es ihn noch nicht in einer anderen Liga, und das finde ich schon mal positiv zu bewerten bei so einem Namen. Und dieser Name Cleveland Indians, den wir jetzt quasi dann in gut 2-3 Monaten an ACTA legen können, der hat eine recht große Historie. Der hatte nämlich schon seit über 100 Jahren Bestand, wurde 1915 eingeführt als Name, Die Cleveland Indians gibt es schon wirklich sehr, sehr lange. Eine der ersten Franchises, die es jemals gab. Und naja, Bjarne, ich habe gesagt, Guardians muss man mögen. Den Kontext verstehe ich nicht ganz. Wie siehst du das?
Schwierig zumindest. Also ich sehe das Thema erstmal so, dass ich es verstehen kann, dass da irgendwie mal einige Teams ihre Namen überdenken müssen. Also du hast ja die Redskins schon angesprochen, jetzt waren es die Indians. Ich meine auch, wenn du dir die Chicago Blackhawks anguckst oder die Kansas City Chiefs, da gibt es einige, die ja schon ein bisschen zumindest in der Kritik stehen. Atlanta Braves, um das glaube ich auch noch zu nennen. Deswegen kann ich es verstehen, dass dann eine gewisse Proteste auch amerikanischer Ureinwohner ein bisschen lauter geworden sind und finde es gut, dass man das annimmt, dass man das nicht sofort abschiebt und sagt, nee Leute, ganz ehrlich, wir heißen seit 100 Jahren so, jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr zu. Ob die Guardians da jetzt die allerbeste Wahl waren, weiß ich nicht. Im Endeffekt muss ich aber auch sagen, spielt das für mich eine untergeordnete Rolle, ob das jetzt die Indians oder die Guardians oder was, beziehungsweise was der neue Name ist. Du hast es eben schon gesagt, ist ein Name, den gibt es so noch nicht in dem ganzen Zirkus, deswegen finde ich es ganz gut. Ich glaube, wir beide werden uns relativ schnell daran gewöhnen, ob da jetzt jeder Fan so mitgeht, dass man nach 100 Jahren den Namen ändern muss. Sehr wahrscheinlich nicht in den USA, aber für mich ist es okay. Für mich ist es genau das Gleiche. Ich glaube, vor 3 Jahren mussten sie ja schon ihr Maskottchen ändern. War ja auch eine Indianer-Karikatur. Damals haben sie auch schon abgeändert. Für mich ist es einfach ein Eingeständnis, dass man mit der Zeit geht. Und mit der Zeit zu gehen, kann eigentlich nie verkehrt sein.
Sehr richtig, was du sagst. Atlanta Braves, Chicago Blackhawks und die Kansas City Chiefs sind auch alle sehr, sehr kritisch beäugt momentan, was die Namensgebung angeht. Du hast auch das Maskottchen richtig gesagt, das wurde abgeschafft, weil sich da schon Leute beleidigt gefühlt haben. Vielleicht wichtig zu wissen ist, dass die Cleveland Guardians die Farben der Cleveland Indians behalten werden. Heißt, so ein dunkelblau, rot und weiß, das bleibt dabei. Und um zu unterscheiden zwischen den Guardians bzw. Indians und Redskins. Bei den Redskins war es so, dass von außen nicht nur der Druck von einer Bevölkerungsgruppe ausging, nein, auch der Hauptsponsor FedEx, das Stadion des Footballteams heißt ja FedEx Field, heißt der Druck war immens groß. Die haben gesagt, wir unterstützen diese Franchise nicht weiter, wenn ihr den Namen nicht ändert. Nike genauso als Trikotausstatter. Also die waren nochmal über andere Wege darüber gezwungen. Sportlich gesehen, wenn wir da auf die Baseball-Liga, die MLB und die Cleveland Indians schauen, da sind die sehr, sehr neutral bei 500, bei 52-52 in der Bilanz, sind Zweiter in der American League Central und momentan deutlich hinter den Chicago White Sox, die Erster in dieser Division sind und auch deutlich hinter den Wildcard-Rängen in der American League. Heißt, ob es Playoffs gibt mit den Indians, wahrscheinlich nicht mehr, das war's. Sie werden keine Meisterschaft mehr holen. Die Strecke ist ja mittlerweile wirklich sehr, sehr lange. Sie haben es ja 2016 verpasst, gegen die Cubs diese Dürre zu beenden. Stattdessen waren es die Cubs mit über 108 Jahren. Das war denen ja auch gegönnt. Und apropos Cubs, die waren so ziemlich das interessanteste Team bei der Trade Deadline in der MLB. Darüber werden wir aber nächste Woche sprechen, denn wir wollen jetzt hier schon wieder pünktlich Schluss machen. Keine 40 Minuten sind geschnackt. Ich freue mich schon auf nächste Woche, dann da anzuknüpfen und wieder in die NFL zu schauen, was da vielleicht passiert ist. Denn da war dann ja das erste Spiel zwischen den Steelers und den Cowboys. Bjarne, was dürfen wir bei dir erwarten?
Wie eben schon angesprochen, die Free Agency pickepacke voll. Also ob wir es in der nächsten Woche dann auch unter 40 schaffen, ich bezweifle es. Zumindest einfach mal. Im Endeffekt freuen wir uns aber einfach nur drauf, dass einfach so viel zu tun ist, dass so viel zu berichten ist und dass wir euch immer wieder in die Welt des US-Sports mitnehmen können. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu, auch in der nächsten Woche, und ihr habt heute so ein bisschen genossen, kleiner Rundumblick um die NBA und auch die NFL wieder. Und jetzt wisst ihr zumindest, dass ihr in der nächsten Jahr Cleveland Indians nicht mehr zu googeln braucht. Sie heißen ab jetzt die Guardians. Und mit diesen Schlussworten verabschiede ich mich. Ferdi, wir hören uns wieder und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut.
Warte mal, so einfach mache ich es dir nicht. Und zwar vielleicht kannst du noch allen Eishockey-Fans so ein bisschen was Positives mit in die Woche geben.
Was Positives mit in die Woche
geben? Weil die haben wir heute vergessen, die NHL. Und ich glaube, für nächste Woche hast du jetzt noch gar nichts angeteasert.
Ja, natürlich haben wir die nächste Woche auch wieder auf dem Parkett. Einer der größten Spieler überhaupt des letzten Jahrzehnts wird weiter in der Liga bleiben. Jetzt könnt ihr euch natürlich schon mal ausrechnen, um wen es da geht, und wird den großen Rekord von Wayne Gretzky angreifen. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Und wir haben ein neues deutsches Talent in der NHL, und zwar auch noch beim Club von Dreiseitel. Also wenn das nicht mehr angeteasert für nächste Woche ist, dann weiß ich es auch nicht. Und damit verzeih ich dir sogar, dass du in meine tolle Abmoderation reingesprochen hast.
Mach ich doch gerne. Also, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund und haut rein.
So sieht's aus. Ciao, ciao.